Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Moin Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und wie ihr seht hier mal bei mir jedenfalls ohne Bild, ich bin ja noch im Urlaub und nicht nur das Hochladen hat Stunden gedauert, sondern die letzte Aufnahme war ja auch ein bisschen kritisch. Wir haben uns da mal für entschieden, das analog damals zum Scoop zu machen. Das war, glaube ich, im letzten Sommer. Scoop, da hatten wir nur Planschfotos von dir aus dem Schwimmbecken. Ich werde mir jetzt hier noch irgendwie, also ihr seht es ja dann, was ich hier auch noch integriert habe. Ich weiß es noch nicht, irgendwie ein Foto von mir. Aber ich denke mal, so ist es am einfachsten. Und Scoop, bevor wir loslegen mit dem Topspiel am Samstagabend, die beiden Aufsteiger, die mehrfachen deutschen Meister gegeneinander, Schalke gegen Werder Bremen, finde ich, diese Woche war richtig mal was los an Infos und News. Und da will ich natürlich mit dir loslegen. Ein spannendes Thema war ja Fortuna Düsseldorf, ich übertreibe jetzt mal, über Jahrzehnte lang allen Menschen auf diesem Planeten freie Eintritts- oder freie Tickets geben. Also sehr interessantes Konzept. Natürlich wollen sie das nicht. Sie fangen erstmal sozusagen mit, glaube ich, 3 Spielen an, wenn ich das richtig gelesen habe. Klaus Allofs sozusagen als Chefstratege dahinter. Und dann kamen die ganzen Geschichten von Willy Lemke nochmal hervor. Da muss ich aber sagen, das war dann schon was, wo ich ein bisschen passen musste. Ich glaube, 1989 hat er wohl ein Werder-Spiel schon an Citroën verkauft. Und da gab es so dadurch ein volles Weserstadion. Da gab es einmal die Möglichkeit mit einem Milka-Schiedsrichter beim Öffnen der damaligen DDR. Also richtig cool. An die Sachen kann ich mich jetzt persönlich gar nicht so erinnern, aber richtig geile Sachen, die der Willi damals gemacht hat, muss man ja auch mal sagen, richtig marketingtechnisch. Na klar war das Weserstadion damals noch total leer. Na, ihr wisst ja auch, wir haben es selber mal gemacht, du warst ja selber mal einmal vor Ort, Europapokal mit 15.000 Zuschauern oder so. Und ich weiß, der juckt schon in den Fingern. Ich kann dich ja sehen, du mich nicht. Das ist ja ein Vorteil. Kannst sofort damit loslegen. Also richtig geile Sachen, wie ich sage. Wir sind da der Erfinder und ich finde es so richtig cool. Ich kann mir das jetzt persönlich zwar nicht für die erste Liga so vorstellen, weil die Stadien halt rappelvoll sind. Bei uns auch. Heimspiele alle ausverkauft. Auswärts sind auch jetzt auf Schalke 7.500 unterwegs. Hertha müssen wir ja nicht drüber reden, waren wahnsinnig viele Rekorde, aber richtig cool und vor allen Dingen fand ich, wie umtriebig wir damals auch in den 90er Jahren oder Ende der 80er waren. Und das fehlt, finde ich, Werder Bremen im Management aktuell schon, dass wir diese Umtriebigkeit und mal diese neuen Ideen auch immer haben. Wir haben über die Mitglieder schon so ein bisschen gesprochen und deswegen leg jetzt mal los. Ich habe jetzt mal zum Auftakt genug geredet, von daher, es brennt ja unter den Fingerkuppen.
Aber es brennt richtig, definitiv. Morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Willy Lemke hat vieles als einziger in der Bundesliga, als allererstes was in die Bundesliga reingebracht. Sozusagen, er war Debütant. Das muss ich jetzt sagen. Punkt 1 hat er die VIP-Logen als allererstes in die Bundesliga gebracht. Punkt 2 hat er als allererstes Einlaufkinder in Bremen gehabt. Die gab es auch vorher nicht, war auch eine Aktion von Willy Lemke. Mhm. Und 3 das Stadion, wie gesagt, sozusagen die Karten verschenkt, damit das Stadion. Das waren alles 3 Themen, deshalb wollte ich dir gerade unbedingt schon ins Wort fallen, die der Willy Lemke damals reingebracht hat. Also das war schon richtig, richtig gut, mit was der Willy Lemke damals schon, du hast es angesprochen, 1989, ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, es war ein Spiel gegen VfB Stuttgart, bin ich mir relativ sicher, dass das VfB Stuttgart war, das Spiel damals. Und der hatte echt immer gute Ideen und Hut ab, nochmal mit den Einlaufkindern, das ist jetzt Usus, ne? Jedes Spiel in jedem Land hat Einlaufkinder. Ich glaube, es gibt kein Land mehr, wo es keine Einlaufkinder gibt. Und das war halt auch die Sache von Willy Lemke. Deshalb Chapeau, Chapeau. Und natürlich, warum er der Geilste überhaupt war, er war ja damals in der Bundesliga der Konkurrent von, wir waren ja damals die Konkurrenten von Bayern München und er hatte wirklich den Arsch in der Hose und Uli Hoeneß Paroli zu bieten. Weil wo sich andere immer geduckt haben, da kam Willy Lemke nochmal raus und hat dem Uli Hoeneß nochmal Paroli geboten. Und deshalb muss man den schon auf jeden Fall mögen, weil er den Bayern Paroli geboten hat. Dann, wenn ich einmal gerade dabei bin, machen wir schöne Grüße an Tobias Lotz. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung mit den Diskotheken in Bremen. Das war ja mal richtige, da würde ich fast sagen, eine Stadtführung, die du uns da gegeben hast mit den Diskotheken. Vielen Dank dafür, dass du da geantwortet hast. Und natürlich auch, muss ich erwähnen, schöne Grüße an Weihe, der mich kritisiert hat für meine Einstellung zum Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Und er hat ja gesagt, ich hätte was vergessen. Das will ich dann natürlich jetzt nachholen. Werder hat sich nicht mit 7 Mann hinten reingestellt, hat 4 Tore in Bremen geschossen, hat gut mitgespielt. Und jetzt, Weihe, schöne Grüße, du hast recht. Ich hätte das im Nachbericht natürlich erwähnen müssen. Aber dafür mache ich das jetzt. Werder hat ein super Spiel gemacht und hat sich nicht mit 7 Leuten hinten reingestellt.
Ja, da haben wir ja schon einige Punkte und da können wir auch direkt weiterlegen über die Funktionärsthemen, weil einmal gab es einen sehr interessanten Talk, auch von der Deichstube moderiert, unter anderem mit Thorsten Frings und auch Dirk Wintermann dabei aus unserem Aufsichtsrat-Bereich. Das ist übrigens jetzt auch natürlich der perfekte Übergang für mich, wo ich euch noch was erzählen kann. Gerrit Meyer ist jetzt der Nachfolger von Fuchs, der ja den Aufsichtsrat, das Gremium quasi verlässt. Sehr interessanter Mann, der im Endeffekt in der Außendarstellung für die NFL tätig ist, also ich sag jetzt mal international, also alles außerhalb von Europa, Deutsch-Amerikaner und auch gerade in diesem Sportmarketing-Bereich gut vernetzt ist. Mittelpunkt bleibt bei ihm trotzdem noch Amerika. Jetzt muss ich mal eine kleine Anekdote noch da reinbringen, weil das haben ja alle dieselben Bilder benutzt, bis auf Werder auf der Homepage. Die sahen schon ein bisschen skurril von ihm aus, fand ich so ein bisschen 90er-Jahre-Look. Aber auf der Werder.de-Seite gab es ein frisches Foto mit ihm, ja, Werder-Trikot oder Werder-Sachen drin. Jahrelanger Fan aus Oldenburg. Ich glaube, das ist, was man so hört, richtig cooler cooler Move gewesen, so jemanden zu haben, auch für die Vermarktung. Weil wisst ihr selber, amerikanische Sportarten sind ja schon sehr extrem durchvermarktet. Und wenn man da gute Kontakte hat, hilft das einem auch weiter. Und die Marke Werder Bremen soll ja auch noch weiter nach vorne getragen werden. Wäre ja auch wichtig, denn ich mache jetzt hier wieder mal einen kleinen Monolog. Wir haben Jahresabschluss ja gehabt oder Halbjahresabschluss mit 5,4 Millionen Verlust. Wir müssen das jetzt ja immer als Werder quasi aufzeigen, wegen dieser Mittelstandsanleihe, die wir damals gemacht haben. Mittelstandsanleihe. Und das ist natürlich schon harter Tobak. Zum einen muss man sagen, okay, wir haben natürlich auch eine verkürzte Hinrunde gehabt. Von daher könnte es gut auch sein, dass wir in der Rückrunde etwas mehr Einnahmen generieren durch Heimspiele und auch gegebenenfalls die TV-Gelder. Aber ihr seht ja schon, es wird schon knapp mit dem ausgeglichenen Bilanz, sodass wir halt wahrscheinlich Verkäufe Richtung Füllkrug, Duxch oder andere Spieler zwangsweise sind. Und wir brauchen natürlich irgendwie Geld. Von daher ist alles, was uns Geld einspült, ganz gut und jeder, der gute Kontakte hat. Und ich glaube auch, dass Werder deswegen mal jetzt führe ich es noch ein bisschen aus, auch nicht so abgeneigt ist davon, dass jetzt bei der DFL vielleicht auch ein Investor einsteigt. Das ist eine Diskussion, die durchaus geführt wurde, um dann vielleicht schon vorher noch ein bisschen Geld zu bekommen und davon zu profitieren. Also sind viele Themen drin. Eigentlich schon Themen für das Saisonende. Scoop, da müssen wir wahrscheinlich uns dann länger damit unterhalten. Aber ich wollte es jetzt nochmal vorab erwähnen, damit ihr auch so ein bisschen weiter informiert seid. Also finde ich sehr spannend. Und um jetzt noch abzuschließen, Thorsten Frings hat in diesem Talk, was ich anfangs erwähnt habe, auch darüber, über seinen Juve-Wechsel, seinen Fast-Juve-Wechsel gesprochen, 2007, auch ganz interessant. Und im Endeffekt im längeren Gespräch mit Thomas Schaaf, er hat jetzt nicht darüber gesprochen, ob er da Wasser, Rotwein oder Bier getrunken hat. Hat er wirklich dann Juve nochmal abgesagt, obwohl er schon sozusagen Vorvertrag für ein erstes Haus quasi hatte als Miete und ist dann noch bei Werder geblieben. Und ich musste mir das extra nochmal angucken. Ja, und er war ja vorher dann in Dortmund, er war dann in Bayern, war dann bei uns und das wäre eigentlich dann, ich glaube, nach 2 Jahren der nächste Wechsel gewesen zu Juve. Also ganz interessant, was er da so von sich gegeben hat, wie ich fand.
Genau, das habe ich auch durchgelesen. Fand ich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, gerade weil er auch der einleitende Satz war, dass Thomas Schaaf wie ein Vater zu ihm war. Und er als allererstes sofort Thomas Schaaf angerufen hat. Und Thomas Schaaf war auch dann der Grund, warum er in Bremen geblieben ist, weil es wohl ein sehr emotionales Gespräch war. Und dann hat er seine Frau angerufen, wir fahren doch nicht nach Italien, wir bleiben in Bremen. Und dann ist er noch weitere 4 Jahre in Bremen geblieben, was natürlich sehr interessant war. Aber was ich zur Aktualität, was er auch geschrieben hat oder da in dem Talk gesagt hat, was ich sehr, sehr interessant fand, dass er sehr negativ am Anfang über Christian Groß gesprochen hat, jetzt nicht über die Person, nur er hat ja gesagt, wie kann es sein, dass ein Regionalligaspieler hier die Ärmel hochkrempelt und hier auf einmal Stammspieler wird, das geht gar nicht, wie stellt sich dann die anderen Mannschaftsteile da und jetzt ist er ein richtiger Fan von Christian Groß, das fand ich natürlich auch super Statement von ihm, wie das halt da gelaufen ist. Zu der anderen Sache, die du ja gerade angesprochen hast, Sepp, das ist echt ein Thema mit der ganzen Vermarktungsgeschichte und so weiter und so fort. Da kommen wir in 3 Stunden nicht aus. Das können wir den User nicht antun, wenn wir da einmal anfangen zu diskutieren. Für mich schon wäre eine absolute Katastrophe, dass wir versuchen, das Champions-League-Finale jetzt nach Amerika zu verlegen. Also geht für mich überhaupt gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es zählt nur noch Kohle, es zählt nur noch Vermarktung. Wo kriege ich die meisten Kohle her? Jetzt fangen sie schon an, in der Champions League dann nach Amerika zu gehen. Also ich bitte dich, also lass uns bitte nicht über das Thema anfangen. Nochmal, Ende der Saison können wir darüber reden, aber dann nehmen wir 3 Stunden Zeit, da werde ich 2,5 Stunden eigenen Monolog führen. Weil was den Fußball ausmacht, das geht ja alles mehr verloren. Wir haben gestern auch mit Kumpels darüber diskutiert, wir haben uns getroffen und haben gesagt, die versuchen das immer Schritt für Schritt für Schritt immer in Anführungsstrichen alles schlimmer zu machen. WM-Teilnehmer, WM-Vergabe, jetzt Champions-League-Finale in Amerika und so weiter. Und das machen sie ja alle Schritt für Schritt. Also wir haben gestern mit den Kumpels festgestellt, wenn die das alles auf einmal machen würden, dann würden die Hälfte, glaube ich, schon keinen Fußball mehr gucken. Weil die sagen, boah, jetzt reicht es für mich. Das geht doch gar nicht mehr. Aber es kommt immer wieder und irgendwann kommt wahrscheinlich auch diese Europa League, der Vereinsmannschaft und so weiter, vielleicht dauert es noch 10 Jahre, aber die wird auch irgendwann kommen und so langsam entfremdet man sich immer mehr vom Fußball, Sepp, und deshalb lass uns über das grün-weiße Blut Werder Bremen unterhalten, sonst werde ich hier gar nicht fertig und das Thema, muss ich euch ganz ehrlich sagen, kotzt mich immer nur noch mehr an, das ist so.
Ja, das ist sehr gut, damit kann ich nämlich jetzt meinen Themenbereich davon noch abschließen, denn es gab jetzt auch schon mal erste Verbindung, wo sich kleinere und mittlere Vereine zusammentun sollen, auch zu so einer Vereinigung, um genau das halt so ein bisschen gegenzuwirken, was du gerade gesagt hast, weil es gibt ja wohl diese etwas größere Vereinigung mit Bayern, Real und so weiter, wo auch damals dieser Super League-Gedanke rauskam und man will sich jetzt halt sozusagen auch da neu organisieren. Dann, um jetzt zu der Aktualität und zu dem wichtigen Match zu kommen. Du wurdest ja mit Lob überschüttet, muss ich ja sagen, nachdem uns ein User, tut mir leid, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, den Namen, aber der sonst bei Spotify ist, wirst es jetzt wahrscheinlich ja wissen, hat sich ja extra quasi sozusagen bei YouTube dann mal das kommentiert über deinen weltberühmten Zettel. Und ich hoffe, dass der auch randgefüllt ist jetzt, damit wir das auch wieder genießen können. Und bin schon mal gespannt, was du da alles hast und wie die Vorbereitung dann aussieht auf unser wichtiges Spiel. Und dann leg einfach mal los und dann kann ich mal hier mich entspannt zurücklehnen, beziehungsweise ihr seht mich ja nicht, aber ich lehne mich trotzdem zurück.
Nicht die Füße hoch, Sepp. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was erzählen, definitiv. So, also unser Gegner, Samstag, du hast es angesprochen, Topspiel der Bundesliga, die beiden Aufsteiger gegeneinander, genauso wie im Hinspiel, da war es auch das Topspiel samstagsabends. Also wir treffen auf Schalke 04, die aktuellen Tabellen 17. in der Bundesliga sind, haben zurzeit 24 Punkte, ein Torverhältnis von 26 zu 56 Tore, also minus 30, schon ein krasses Torverhältnis, haben 5 Spiele bisher gewonnen, 9 Spiele unentschieden gespielt und 15 Spiele verloren. Der glorreiche SV Werder Bremen ist zurzeit Tabellenzwölfte, hat 35 Punkte geholt, wir haben ein Torverhältnis von 47 zu 56 Tore, also genauso viele Tore reinbekommen wie Schalke, aber immerhin 47 geschossen, also 21 Tore mehr geschossen als Schalke. Haben insgesamt 10 Spiele gewonnen, 5 Spiele unentschieden gespielt und 14 Spiele verloren. So, jetzt kommen wir zu der Heimtabelle. Bei der Heimtabelle können wir uns die Hände reichen, Werder und Schalke. Also Schalke ist aktuell, und ich hoffe natürlich, dass es dabei bleibt, in der Heimtabelle Tabellen 18., also Tabellenletzte. Wir haben zu Hause 16 Punkte geholt, 19 zu 33 Tore, 4 Spiele gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt und 7 Spiele verloren. Aber jetzt kommt das große Aber, wenn wir uns die Heimtabelle angucken, ist Werder Bremen Tabellen 17. der Heimtabelle, haben auch nur 16 Punkte zu Hause geholt, ein Torverhältnis von 24 zu 25 Tore, 5 Spiele gewonnen, 1 Spiel unentschieden gespielt und 9 Spiele verloren. Und ich weiß nicht, ob die Heimbilanz besser wird, weil der nächste Heimspielgegner von uns ist ja Bayern München, aber da kommen wir dann nächste Woche drauf zu sprechen. So, in der Auswärtstabelle sieht es aber viel, viel besser für den SV Werder Bremen aus. Da sind wir aktuell in der Auswärtstabelle Tabellen 9. Haben auswärts 19 Punkte geholt, 23 zu 31 Tore. Sehr ausgeglichen, 5 Spiele auswärts gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt und 5 Spiele auswärts verloren. So, dann geht es weiter zum Trainer. Der Schalker ist Thomas Reis, ist 49 Jahre alt. Hat als aktiver Spieler alle ab der U15 alle Nationalmannschaften durchlaufen, von U15 bis U21. Hat auch von 1995 bis 2003 für den VfL Bochum 176 Spiele gemacht und 16 Tore geschossen. Schlussfolgerung war natürlich dabei, dass er ab 2011 nur für den VfL Bochum als Trainer aktiv war. Von 2011 bis 2019. Angefangen hat er bei der Frauenmannschaft des VfL Bochum, ist dann weitergegangen zum Co-Trainer der U19. Dann ist er fest U19-Trainer geworden. Dann wurde er nochmal Co-Trainer der ersten Mannschaft. Und ab 2019 war er halt 3 Jahre bis 2022 Cheftrainer des VfL Bochum und ist auch 2021 mit dem VfL Bochum in die erste Bundesliga aufgestiegen. So, und seit 2022 ist er jetzt beim FC Schalke 04 tätig. So, interessante Spiele habe ich mir 3 aufgeschrieben, wie immer subjektiv. Einmal fange ich an mit dem Torjäger Terodde, der ja auch Zweitliga-Rekord-Torschütze ist, definitiv, aber leider in der ersten Liga nicht gerade viel bombt. Leider sagen die Schalker natürlich, der aber immer für ein Tor gut ist, wenn er spielt, müssen wir natürlich sehr auf ihn aufpassen, weil er ein Boxspieler ist und den muss man schon im Griff haben. Der weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Ein sehr, sehr interessanter Spieler, Sepp, da würde ich mich auch sofort als Werder Bremen mit beschäftigen, mit diesem Spieler, wenn Schalke echt absteigen sollte, ist für mich Alex Kral, ein Tscheche, der vorher in Spartak Moskau gespielt hat und West Ham United, der mir schon sehr, sehr gut im Hinspiel gefallen hat. Ich nehme dich mal gerade mit ins Boot, Sepp. Kannst du dich ans Hinspiel erinnern? Das war dieser Lockenkopf im Mittelfeld, der echt richtig die an sich gezogen hat. Ne?
Ja, fand ich auch. Das hatten wir, glaube ich, auch dann im Nachbericht auch nochmal erwähnt. Vorher ist er nicht so bekannt oder hatten wir uns nicht mit beschäftigt, aber hat mir auch richtig gut gefallen. Sehr präsent. Hat das Spiel auf jeden Fall da sehr, also wirklich gut belebt, fand ich. Und gut, jetzt insgesamt muss man wahrscheinlich sagen, aufgrund der Tabellensituation auch ausbaufähig das Ganze. Aber ich meine, die Schalker stehen gar nicht so schlecht da jetzt, was 2023 angeht, hatte ich jetzt nochmal vorgelesen. Also da sind sie eher eine der Mannschaften, die etwas erfolgreicher sind oder vielleicht im Mittelfeld sich bewegen, sogar schon, wenn man jetzt da nur die Punkte nimmt. Also die Form allgemein, auch wenn sie jetzt 0-4 verloren hatten, der Schalke ist jetzt im Jahr 2023 gar nicht so schlecht. Ne?
Kann ich gleich noch ein bisschen widerlegen, aber ist nicht schlimm. Wir waren gerade noch bei den interessanten Spielern. Also ein ganz, ganz interessanter Mann, der ja sozusagen das Vorbild aller Schalker-Fans ist, ist der, ich muss jetzt nur genau gucken, Matriciani, der Innenverteidiger, der 23 Jahre alt ist, der noch vor 2,5 Jahren in der Regionalliga West gespielt hat, also in der 4. Liga, ist dann aus Lippstadt nach Schalke 2 gewechselt in die Regionalliga und spielt jetzt bei den Profis Stammspieler, ist gar nicht mehr aus der Mannschaft rauszudenken. Und viele Trainer sagen aber, dass er echt spielerisch limitiert ist, aber der totale Kämpfer vorm Herrn ist das, was halt das Schalker Publikum sehen will. Der holt jede Grätsche aus, der lässt keinen Zweikampf verloren gehen, der geht in die Zweikämpfe rein, der pusht sich selber und so weiter. Und das ist so das Sinnbild der Schalker zurzeit. Und muss man echt gucken, Hut ab, ne? Mit 21 Jahren noch in der Regionalliga gespielt und 2 Jahre später steht halt sein Mann bei den Profis. Ja, die Statistik insgesamt gegen Schalke 04. In der Bundesliga haben wir insgesamt 105 Spiele gegen Schalke gehabt. Bilanz eigentlich recht positiv. Ein Torverhältnis von 154 zu 126 Tore. Haben 46 Spiele gewonnen, 21 Spiele unentschieden gespielt und 38 Spiele verloren. Letztes Spiel war der 13. Spieltag, ich habe schon erwähnt, war auch ein Topspiel samstagsabends am 5.11., dass wir 2-1 gewonnen haben, 1-0 Füllkrug in der 30., 2-0 Duxch in der 76. Und dann kam die Schalker nochmal in der 89. mit Drexler ran, hat der Drexler das Tor gemacht, aber wir haben trotzdem das Spiel über die Bühne geschaukelt und haben 2-1 gewonnen. So, jetzt dachte ich gerade mit Widerlegung, Sepp, die letzten 5 Spiele, das Formbarometer, was ich immer raussuche, haben wir 5 Punkte geholt und 10-10 Tore, haben also ein Spiel gewonnen, letzte Woche gegen Hertha, haben 2 Spiele unentschieden gespielt in Mainz und in Gladbach mit dem späten Ausgleichstreffer jeweils und haben zu Hause gegen Hoffenheim und zu Hause gegen Freiburg verloren. So, Schalke 04 vorm Barometer aus den letzten 5 Spielen 1 Punkt weniger geholt als wir, haben also aus den letzten 5 Spielen nur 4 Punkte geholt, ein Torverhältnis von 6-12 Tore, haben nur ein Spiel gewonnen, das war das Spiel gegen Hertha, das 5-2, das Heimspiel, das letzte Heimspiel von denen, haben einmal unentschieden gespielt in Augsburg und haben 3-mal verloren gegen Freiburg, gegen Hoffenheim und gegen Leverkusen. Also das war das Formbarometer von Werder und von Schalke. Sepp, gute Bilanz. Ich hoffe natürlich, dass wir die Bilanz ausbauen am Samstag.
Ja, und wir haben natürlich auch das alte Spiel, dieses Wahnsinnsspiel in der zweiten Liga noch im Hinterkopf, ne? Also ich mir manchmal auch überlege, wann haben wir mal wieder auf Schalke gewonnen? Da sind ja auch die Siege etwas rar gesät, wenn man, ich glaube, weil auch viel im Parkstadion damals waren von den Partien und in der Arena nicht ganz immer alles so perfekt lief. Aber das war natürlich ein super Spiel und kann man sich erfreulich dran erinnern. Und du hast jetzt ja die aktuelle 5-Spieltage-Bilanz vorgelesen. Da sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus für uns. Und wir gehen ein bisschen mal auf die Personalien ein. Da war ja unter der Woche ist relativ kritisch. Es drohte jeder auszufallen, der auszufallen drohte. Duxch, Füllkrug, Dingchi, also der ganze Sturm sozusagen. Dann auch noch Niklas Schmidt. Aber jetzt heute ist ja Freitagnachmittag. Schmidt und Duxch sind auf jeden Fall dabei, waren bei Mannschaft zum Abschlusstraining dabei, sind jetzt im Bus. 16 Uhr ist ja Abfahrt Richtung Nordrhein-Westfalen, Richtung Gelsenkirchen. Und wer weiter ausfällt, ist halt Füllkrug. Das ist sozusagen das Thema wie früher, weißt du noch, bei Ballack die Wade der Nation, so ist es jetzt hier auch für uns die Wade der Nation. Wir hatten ja das letzte Mal noch mal ein bisschen angerissen, Torschützenliste, da hast du mich ja noch mal gefragt und da muss man sagen, der Füllkrug wird es auch immer schwerer haben. Ich glaube, Griffo ist mittlerweile sogar Zweiter, weil der hat auch einige Tore gemacht und da in den Startlöchern sind natürlich noch mal ein paar andere, die kommen können. Und du hattest das zwar sehr, sehr, sehr gut von dir. Roland Wohlfahrt hattest du erwähnt, ne? Mit 17 ja. Toren, glaube ich. Jetzt habe ich das natürlich schon wieder vergessen. Ich habe es mir wirklich angeguckt, aber habe es jetzt hier nicht mehr auf dem Schirm. Es waren aber wirklich wenige. Also ich glaube, es gab noch zwei, die auch noch mal 17 Tore hatten.
Okay.
Ich kann auch Ulf Kirsten oder so dabei gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Und grundsätzlich beim Durchscrollen war es auch echt selten, dass jemand keine 20 Tore gemacht hat, muss man auch mal sagen. Also vielleicht hat einer Bock, das mal nachzugucken. Also ich hatte mir nach unserer Sendung mal angeschaut, aber mir nicht mehr aufgeschrieben. Ja, das waren also wirklich echt wenige. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Spieltage haben, bei Füllkrug kommen kaum welche dazu. Griffo ist jetzt auch nicht der Stürmer als Beispiel, der hat, glaube ich, 13 Tore. Ja, das scheint hier fast so ein Negativrekord zu werden, zumindest klar unter 20. Es sei denn, der Duxch macht jetzt einen Dreierpack nach dem anderen, was wir natürlich hoffen werden. Und wenn wir jetzt Richtung Aufstellung gucken, stellt sich ja vorne schon die einfache Frage, wird, glaube ich, das Pendant der letzten zwei Spiele im Endeffekt Philipp Duxch starten. Ne? Ist ja relativ einfach. Und ansonsten würde ich fast sagen, damit auch die gesperrt müsste keiner sein, dieselbe Aufstellung im Endeffekt wie gegen Berlin. Ne?
Never change a winning team, war erfolgreich. Füllkrug würde sich natürlich aufdrängen für die Startformation, ist aber weiter verletzt auf jeden Fall. Ich bin mal noch gespannt, Sepp, was ich ganz, ganz wichtig finde, ob der wieder mit der Mannschaft mitfährt, weil das zeigt der Teamgeist, dass er sich zur Mannschaft gehört, geführig gehört und so weiter. Also das würde ich richtig gut finden, ob er wieder dabei ist. Es ist jetzt eine total kleine Anekdote, aber ist für mich sehr, sehr interessant und würde ich cool finden, wenn er wieder dabei sein würde. Aber sonst hast du ja gesagt, die Aufstellung, nochmal, never change a winning team. Hat Berlin vorgeführt und so weiter und so fort. Und deshalb wird das dabei bleiben. Amos Pieper ist ja immer noch angeschlagen, spielt immer noch mit Schmerzen, habe ich irgendwo gelesen. Den wird er nicht von Anfang an spielen. Und deshalb, Aufstellung steht, meiner Meinung nach.
Aber die, ich glaube, dass er mitfahren wird, glaube ich schon.
Also, okay.
Das, also würde mich jetzt verwundern. Damals war es ja, glaube ich, noch eine andere Geschichte. Sie haben ja im Endeffekt gegen Hertha, haben sie ja eben eigentlich einen Platz auf der Bank reserviert, ne? Und damit haben sie ja eigentlich einen verletzten Spieler quasi auf die Bank gesetzt und damit einen Kaderplatz quasi verschenkt. Das kann ich mir vorstellen, dass sie das diesmal nicht machen. Aber dass er da irgendwo auf der Tribüne sitzt oder so, ja klar, warum sollte er nicht? Ich weiß es nicht, was mit der Wade ist. Fällt natürlich jetzt schon lange aus. Ansonsten, ja, gibt es jetzt ja auch nicht so viel zu machen. Es ist ja bei unserer Kadergröße, wir hatten es ja auch nochmal in den Kommentar extra reingeschrieben, natürlich immer so eine Sache, wo wenig Varianten sind. Und ich denke mal, Ole Werner hat es ja auch nebenbei mal angesprochen, dass natürlich auch vielleicht für Werder Bremen die Platzierung interessant sein könnte. Also dass sozusagen jeder Tabellenplatz uns auch nach vorne bringt. Das haben auch die Kollegen in den Foren alle schon mal so durchgerechnet, auch gerade natürlich vor Schalke zu sein. Allgemein ist nicht so schlecht. Kommt auch immer darauf an, wer vielleicht absteigt. Da kriegt man auch aus den TV-Geldern wieder mehr Geld. Also das ist natürlich alles ein Riesenthema. Und von da gibt es da, glaube ich, nicht viel zu machen. Die Frage ist halt, setzt der vielleicht etwas früher mal andere Spieler ein, dass die vielleicht auch bei Unentschieden oder so nochmal in der 60. Minute vielleicht ein bisschen mehr Spielanteile kommen. Darüber kann man nochmal nachdenken. Aber man hat ja auch trotzdem gesehen, dass wenn die reinkommen, die Alternativen natürlich auch die Qualität meistens jetzt nicht so wirklich vorhanden ist. Und von daher wird es auch keine großen Veränderungen geben. Ich denke auch Stark wird wieder im Zentrum spielen. Hatte sich jetzt ja auch sozusagen positiv im Endeffekt gezeigt. Ne?
Ja. Richtig, also das Einzige, was ich dir jetzt noch fragen möchte, ist also, wir haben ja letztes Mal auch über Hertha gesprochen, jetzt möchte ich auch mal über den Gegner sprechen. Wie schätzt du denn überhaupt Schalke ein? Weil Schalke ist natürlich zu Hause ein Faustpfand. Wir haben aber gelesen, Tabellen 18. zu Hause, also auch noch nicht so viele Spiele gewonnen. Die Fans stehen natürlich wie eine Eins hinter der Mannschaft. Das Stadion ist natürlich mit das lauteste Stadion der Bundesliga und so weiter und so fort. Schätzt du Schalke genauso schwach wie Hertha ein? Hier im Ruhrgebiet, ich wohne ja im Ruhrgebiet, ne, kommt immer letzte Chance für Schalke, wenn sie das verlieren und blups und bla. Das ist sozusagen das entscheidende Spiel. Wie denkst du, tritt Schalke auf? Viel Selbstvertrauen werden sie nicht haben und so weiter und so fort. Eigentlich muss Werder wie in Berlin in Führung gehen und ich glaube, dann wird Schalke anfangen zu wackeln, oder wie siehst du das?
Ja, da wäre ich bei dir. Klar, wenn du natürlich so gut in Führung bist, schon. Da werden sie auch wahrscheinlich dann ein bisschen zusammenbrechen, in Anführungsstrichen. Also mich hat es schon auch gewundert, dass die Bilanz natürlich so schlecht ist, auch zu Hause, wo du es nochmal erwähnst. Und ja, das also du weißt es ja auch, wir waren ja auch oft selber schon auf Schalke und man hat nicht unbedingt immer gerne da gespielt. Die haben natürlich auch viele positive Jahre hinter sich mit sehr guten Ergebnissen, mehrfacher Champions League-Teilnehmer und so weiter und so fort.
Ich muss dir sofort ins Wort fallen, ich muss das den Usern mitteilen, Entschuldigung, du kannst sofort weiterreden. Ich habe dich auf Schalke auch nach einem 3-0 für Schalke schon mal alleine gelassen und du hast ja das vierte und fünfte Tor von Schalke alleine weiter angeguckt, du weißt es noch, ne? Auf jeden Fall.
Ja gut, da war ja auch Clemens Fritz als Superstar, der hat den Ball mal aus 60 Meter Höhe probiert anzunehmen, hat nicht funktioniert und ich glaube, er ist irgendeiner Stürmer. Oh, dann hat, glaube ich, der Raoul noch 2 oder 3 Tore geschossen, ne?
Das war, ich hatte so die Schnauze voll und ich wollte, dass du mitkommst, du hast gesagt, nein, ich bleibe noch hier und du hast dir wenigstens das 4 und 5-0 für Schalke damals noch angeguckt.
Ja, so war das ganze gesamte Spiel, ja. Ja, richtig. Also von daher ist eigentlich schon da so ein bisschen dieser Respekt da, aber mit den Aufzählungen, die du jetzt getätigt hast und natürlich auch dem Wissen der letzten Saison, ist sicherlich für uns was möglich, weil die müssen kommen. Das Publikum wird auch fordern, dass sie Vollgas geben, Vollgas Fußball spielen und spielt uns im Endeffekt ein bisschen in die Karten, finde ich, weil wir dann auch vielleicht aus dieser, ich sag jetzt mal, nicht defensiven Ausrichtung, aber aus einem vielleicht etwas abwartenden Spiel am Anfang, dass wir jetzt nicht auf Teufel komm raus stürmen müssen, durchaus dann positiv nach vorne kommen können. Und wenn, wie du gesagt hast, wenn wir erstmal das erste Tor schießen, glaube ich auch, könnte das für uns ein perfektes Spiel werden. Wenn man mal 2 Tore hinterliegt, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber ansonsten ist da eine Menge drin und wäre natürlich auch perfekt, vielleicht sogar den Klassenerhalt dann auch komplett zu sichern, denn ich glaube, wenn Stuttgart dann nicht gewinnt, ne, und bei einem eigenen Sieg, wäre man ja dann auch entsprechend durch. Ne.
Genau. Okay.
Ja. Kommen wir mal am besten zu den Tipps. Ne?
Genau. Also Entschuldigung, diese 3 Punkte werden komplett wichtig, sage ich jetzt mal, wer hat ja Bock auf jeden Fall zu feiern, dann noch Topspiel, einziges Spiel in Deutschland, dann am Samstag um 18.30 Uhr, wäre schon geil, wenn wir das wuppen würden. Tipp hast du gesagt, mein Tipp ist ganz solide 1:1.
Ja, komm, wir müssen ja das immer positiv sehen und da muss ich ja nochmal wieder einen raus sagen. Ich sage ein 2:1-Sieg für uns und zwar trifft diesmal auch mal Philipp und vielleicht Mitchell Weiser.
Okay, der Marvin, der Dux trifft wieder.
Genau, damit er mal auch weiter nach vorne kommt in der Torschützenliste, ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, wie sieht es bei euch aus? Guckt ihr das Spiel morgen? Seid ihr schon bereit und heiß? Wie ist es eure Einschätzung zu Schalke? Ich persönlich gucke mir ja die anderen Mannschaften sonst nie an, weil sie mich nicht mehr interessieren. Ist auch so ein bisschen analog zu dem Thema, was der Scoop nochmal Mitte des Berichts so ein bisschen angesprochen hat. Irgendwie ist ja auch manchmal das Thema mit der kompletten Kommerzialisierung dann extrem und man muss sich jetzt hier einfach auf Werder immer konzentrieren. Ja, wie seht ihr das ein? Wie sind die Statistiken? Gebt eure Tipps ab, liken, den Kanal abonnieren, wenn es noch nicht gemacht hat. Alles gerne teilen, auch bei Facebook oder sonst wo. Und dann schauen wir mal, dass wir auch dann im Nachbericht hier fröhlich sitzen und darüber freuen, vielleicht die Klasse wirklich final gehalten zu haben oder zumindest gut aus der Partie rausgekommen haben. Wie seht, ich sehe es mittlerweile entspannt, weil der wichtige Sieg war jetzt gegen Berlin und die anderen sind natürlich auch wichtig, auch für die Finanzen. Aber sehe es halt auch ein bisschen entspannter und hoffe einfach, dass wir da richtig gut agieren und ein gutes Fußballspiel aussehen. Und damit geben wir dem Scoop mal die Möglichkeit für seinen Rausschmeißer und euch schon mal ein schönes Wochenende.
Ja, mein Rausschmeißer bezieht sich heute sehr auf Schalke 04. Auch wenn wir das Spiel verlieren sollten, haben wir natürlich immer noch zwei Fangesänge, die auf Schalke immer gehen. Wir werden singen, ein Leben lang keine Schale in der Hand. Oder wer schon Meister war, der klatscht in der Hand. Und dann in diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.